Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen, Dr. Rainer Esser, heute zu einer neuen Folge im Path of Purpose Podcast. Dr. Rainer Esser ist CEO der Zeit Verlagsgruppe und Geschäftsführer der DVH Medien GmbH. Hallo, lieber Rainer, ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen, mit dir zu sprechen.
Danke, Simone, ich freue mich auch.
Rainer, du bist in einem sehr etablierten, lang gewachsenen Medienumfeld, sehr reputationsstark und du hast eine klassische Banklehre gemacht, bist Jurist. Wie kommt man zu einer Mediengruppe als Rechtsanwalt? Also ist das vonstatten gegangen?
Du hast den Höhepunkt meiner Ausbildung unterschlagen.
Okay.
Ich war an der Deutschen Journalistenschule. Ich habe eine Ausbildung zum Redakteur gemacht. Das zeigt die Brücke vom promovierten Rechtsanwalt und Bankkaufmann in die Medienwelt. Weil das hat mir halt sehr viel Spaß gemacht. Das war ein ganz toller Teil meiner Ausbildung. Und ich wollte dann anschließend, nachdem ich so intensiv Jura studiert hatte, mit Promotion, mit Master of Law, Station in den ausländischen Anwaltskanzleien, wollte ich nicht gleich den Beruf an den Nagel hängen, sondern erst mal schauen, wie das denn so ist als Rechtsanwalt. Und es war dann tatsächlich interessant, aber halt nicht so spannend wie die Redakteurstätigkeit. Ne? Und dann nach ein paar Jahren, in denen ich in zwei sehr großen Kanzleien war, diesen Beruf an den Nagel gehängt und wurde Redakteur bei Bertelsmann International. Leite dort ein paar Informationsdienste, die in mehreren Sprachen rauskamen. Und ja, das hat Spaß gemacht. Und von da sprach mich ein Headhunter an auf einen Zeitschriftenverlag, der zur Verlagsgruppe von Holzbrink gehörte. Und da bin ich dann vom Redakteur ins Management gewechselt. Aber in meinem Herz schlägt also mindestens noch eine Herzklappe für den Redakteur und für die Redaktion.
Ja, das kann ich nachempfinden. Wenn man da einmal drin war im täglichen Mediengeschäft, dann bleibt man da auch irgendwie so, ja, mit dem Herzen auch hängen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und dann
bist du weiter, also von der Redaktion dann ins Medienmanagement gekommen. Wie war das und wie hat dir da das Jurastudium auch geholfen? Vielleicht ging es da auch um Presserecht, Unternehmensrecht, Urheberrecht etc.
Nö. Ja. Also, wenn ihr was inhaltlich von meiner Ausbildung heute hilft, dann ist die Banklehre. Ja? Also Bilanzen hat man da auch bei einer Banklehre und G&V und solche Dinge. Ne?
Mhm.
Ja. Kaufmännisches Rechnen,
mhm.
Das kann man gut brauchen als Geschäftsführer. Ja.
Mhm. Ja, und jetzt im Zeitverlag, auch Zeit Online, hat sich, also die Verlage haben sich ja unheimlich transformiert, verändert. Wenn man mal bedenkt, wann du angefangen hast und wo das heute steht, es hat sich ja unglaublich verändert und sehr erfolgreich weiterentwickelt für die Zeit, für den Zeitverlag. Was waren da so die strategischen Entscheidungen, um so dran zu bleiben am Puls der Zeit? Ne? Weil damals hatten ja alle den Tod von Print hervorgesagt, ne? Vorausgesagt.
Ja, auch von sowas halte ich nicht viel, von solchen Vorhersagen. Mhm. Ich sage immer meinen Kolleginnen und Kollegen, und wenn wir Betriebsversammlungen haben, solange wir den Fortschritt, die Innovation umarmen und vorne bei neuen Entwicklungen dabei sind, dann kann uns nichts passieren. Dann kann uns nichts passieren, wenn wir immer den Ehrgeiz haben, zu wachsen und neue Dinge mit offenen Armen aufzunehmen. Dann werden wir immer vorne mitspielen und wachsen. Und das hat sich auch so weitgehend bewahrheitet.
Gut, jetzt musste man sich aber zu der damaligen Zeit, als das Internet kam und ich sag mal die Vorherrschaft von Print ja in Frage gestellt und ordentlich dran gerüttelt hat, sich ja ganz neu erfinden.
Och.
Oder war das?
Neu erfinden mussten wir uns überhaupt nicht. Denn auch Zeit Online, das sehr erfolgreiches Nachrichtenportal, da geht es ja auch um Nachrichten, um Hintergründe, natürlich alles sehr aktuell, etwas schneller als bei der geschlossenen Ausgabe, die einmal in der Woche rauskommt, aber so große Umstellung ist das nicht. Kommt halt die Technik da hinzu.
Ja.
Und die Schnelligkeit.
Ja, das stimmt. Definitiv. Du hast mal gesagt, die Zeit ist vom Abstiegsplatz in die Champions League gekommen. Und was war der Wendepunkt auf dieser Reise?
Es gab keinen Wendepunkt, sondern es gab nur ein Wechsel in der Geschäftsführung im Jahr 1999. Und ich mache gerne neue Sachen. Ich habe Start weg gesagt, wir müssen Gas geben und habe auch die Menschen hier im Haus näher zusammengebracht, weil ich bin ja hier nicht als Controller ins Haus gekommen, sondern als Geschäftsführer mit journalistischem Hintergrund. Das heißt, das, was wir machen, was wir produzieren, die Zeit damals, das habe ich ja im Herzen getragen. Ne? Das,
ja.
Das war jetzt für ein Medienunternehmen eher neu, dass da jemand an die Spitze kommt, der in beiden Welten zu Hause ist, ne? In der Welt der Vermarktung und des Kaufmännischen, als auch in der Welt der Journalisten. Das war neu. Das war sicherlich ein starker Erfolgsfaktor für die Zeit. Heute.
Ja. Ja, und dann sind neue Geschäftsmodelle entwickelt und ausgebaut worden. Und da hast du dann einfach gesagt, ja, macht mal, so was euch in den Sinn kommt, oder?
Ja.
Ja.
Bei uns geht es ja nicht bei den Investitionen, die wir tätigen jetzt, um organisch zu wachsen. Es um relativ überschaubare Investitionen. Also wenn etwas jetzt nicht funktioniert, dann kommt die Zeit nicht in die Schieflage, ja, sondern haben wir halt wieder mal was Neues versucht und es hat ausnahmsweise nicht geklappt. Ne? Die beste Marktforschung ist der Markt selbst. natürlich, wenn wir eine neue Zeitschrift rausbringen, dann überlegen wir natürlich, wie ist die Zielgruppe, welche Ziele wollen wir erreichen, und dann auf geht's, ne?
Mhm.
Ja, also mein Credo ist, neue Dinge sehr schnell auf die Straße zu bringen, aber mit kleinem Investment. Ne?
Okay. Und dann guckt man, ihr lanciert das, guckt, wie das ankommt, wie das läuft, und das, was läuft, wird weitergemacht.
Genau.
Okay, ja, cool. Also Innovationskultur, ne? Ganz viel ausprobieren.
Ja.
Ne? Und viel Raum zum, ja, zum Üben, Ausprobieren, sich austoben. Ja, sehr klasse. Wie siehst du denn die Rolle von Qualitätsjournalismus heute in Zeiten von Fake News und auch von den Bubbles, die Zielgruppen, die fragmentiert sind? Wie positioniert ihr euch da?
Ja, das ist doch zauberhaft. Wir haben, also für einen Journalisten ist die heutige Zeit die beste Zeit, weil es gibt so viel, über das man berichten kann in der Politik. Ich meine, wann war die Politik so aufregend weltweit wie aktuell? In der Wissenschaft, was in der Technik, was da alles passiert. Mit einer rasenden Geschwindigkeit, aber auch in der Wirtschaft, in der Kultur. Also es gibt wahnsinnig viel, worüber ein neugieriger Mensch, der gerne auch kommuniziert, erforschen und berichten kann. Gleichzeitig gibt es so viele Übertragungswege, um diese Erkenntnisse rauszuhauen, wie noch nie. Ne? Früher gab es nur Print, jetzt gibt es Print, digital, es gibt Socials, Audio, live auf der Bühne, Video. Ne? Also man kann als Journalist, wenn man mitteilungsbedürftig ist, doch sehr stark Impact entfalten. Und das ist auch ungeheuer wichtig in der jetzigen Zeit, weil durch KI, Digitalisierung, ja auch jeder sein eigenes Medium machen kann und sein, auch wenn er will, Blödsinn in die Welt raushauen kann, Fake News, und dann auch Dinge, Videos schon bauen kann über KI.
Ja.
Ne? Also insofern ist der eine starke Marke, die für Glaubwürdigkeit und Transparenz und tiefe Recherche steht, wichtiger denn je.
Ja, und du sprichst auch häufig von der einzigartigen Kultur bei der Zeit. Ne? Keine Nörgelei, viel Kooperation, viel Augenhöhe. Wie war das schon immer so, oder ist das so gekommen, vielleicht auch jetzt über die Zeit mit der neuen Generation? Wie hat sich das so etabliert, diese unglaubliche Kultur?
Nun, diese Kultur habe ich etabliert. Ich umarme halt jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, und schätze einen sehr kollegialen, freundlichen Stil des Miteinander.
Mhm. Mhm. Sehr schön, ja, und das kommt natürlich an, ne? Wer sich gesehen, gewertschätzt fühlt, ne? Der entfaltet sich, das ist ganz klar. Ja. Ne?
Und ich habe halt auch nur Kolleginnen und Kollegen hierher geholt, die auch so in dieser Richtung unterwegs sind.
Ja, die dann passt,
ne? Nur.
Passt, ja.
Ne?
Ah, ja. Das hört sich sehr paradiesisch an für Journalisten. Gibt es denn auch wirtschaftliche Zwänge, die den journalistischen Anspruch vielleicht gefährden können?
Ja, also wir haben sehr viel aufgebaut. Nicht? Also als ich kam, waren wir knapp 300, jetzt sind wir 1400. Also wir viel gewachsen und immer noch ernährt werden.
Ja.
Das heißt, natürlich müssen wir bei den Kosten intensiv schauen, weil die wachsen jedes Jahr durch Gehaltserhöhungen, durch Verteuerung, Inflation. Ne? Da müssen wir schauen, dass wir natürlich auch günstig einkaufen und auch im Umsatz wachsen.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, und Wie sieht das aus so mit der Schnittmenge zu journalistischer Arbeit und vielleicht auch Werbekooperation oder Sponsoring? Wie macht ihr das?
Nun, das ist unser publizistischer Kern, der wird finanziert, drei Viertel, die Einnahmen sind drei Viertel Vertriebserlöse, Verkauf der Zeit, im Büro oder am Kiosk und ein Viertel Anzeigen.
Das ist wenig, ne?
Ja, und dieses Viertel Anzeigen, das sind zu gewissen Teil auch Stellenanzeigen aus dem universitären Bereich. Und dann gibt es natürlich auch Produktanzeigen, die sind vollkommen unabhängig von der Redaktion. Ne? Die kommen zu uns, weil wir halt ein sehr gutes, wertiges Umfeld haben, in dem sie ihre Produkte gerne sehen.
Ja, ja, spannend. Aber das ist wenig, ein Viertel. Ne? Also das, ja, da habt ihr wirklich eine sehr, sehr starke journalistische Basis. Ne?
Ja.
Wie siehst du denn die Weiterentwicklung der Medien, insbesondere der Printmedien in den nächsten 10 Jahren oder 15 Jahren oder in der Zukunft?
Printmedien gibt es in dieser Form gar nicht mehr. Ja? Medienhäuser, die haben fast immer noch ein Printprodukt, die haben aber auch digitale Produkte. Ne? Also würde ich mal eher sagen, wie ist die Zukunft von publizistischen Einheiten? Und wenn Sie die Zukunft umarmen, wenn Sie alle Möglichkeiten nutzen, die es jetzt inzwischen gibt, an Übertragungswegen und Freude daran haben, auch Ihre Marke und Ihre Autoren in den Mittelpunkt zu stellen für Ihre Leserinnen und Leser, dann ist das weiterhin ein auskömmliches, gutes und vor allen Dingen wichtiges Geschäft. Ne? Das sind vierte Säule der Demokratie. Und ich meine, ansonsten, es gibt in jeder Branche gibt es Veränderungen und dann verschwinden auch mal Marken. Ne? Also wer halt irgendwie etwas unglücklich nicht mit der Zeit geht, der bekommt dann finanzielle Probleme. Das gab es in der Autoindustrie, in der Uhrenindustrie, das gibt es in jeder Industrie. Ne? Man muss sich halt, ich will nicht sagen darwinistisch, aber man muss halt voranschreiten. Ne? Und wenn man nicht voranschreitet, dann kommt man in Trouble.
Ja, definitiv. Die sich sehr stark anpassen und immer wieder das Umfeld beobachten und ja, darauf reagieren. Oder besser noch, mit der Nase zwei Schritte voraus zu sein. Ne?
Yeah.
Bereitet ihr euch jetzt schon darauf vor, auf die Zukunft, die kommt und am Puls der Zeit zu sein?
Ja, das bereiten wir uns jetzt nicht vor, sondern das gehört zum Daily Business dazu, dass wir schauen, was im Markt passiert und wie wir besser werden können. Das ist immer und überall. Ne?
Mhm.
Also nicht irgendwie, jetzt müssen wir mal Innovation machen oder so, sondern das ist immer. Ne?
Das ist das idealste Mindset oder Einstellung. Ne? Definitiv. Bin ich ein großer Fan von. Glaubst du, dass, also ihr habt ja jetzt so eine sehr starke Abonnentenzahl, dass sich da was verändern wird, dass vielleicht die haptische, analoge Zeitung mehr digital wird? Oder seht ihr dafür auch irgendwie schon?
Ist doch spannend.
Ja, ist schon.
Mhm. Es ist doch schon. Wir haben mehr als die Hälfte unserer Abonnenten sind digitale Abonnenten. Und die Umsätze, wenn ich mir jetzt unseren Kern anschaue, die Zeit, dann ist jetzt die Hälfte des Umsatzes auch digital.
Das ist schon, ja. Und dann denkst du, dass das auch noch mehr werden wird?
Ja, selbstverständlich. Ja. Klar. Mm-hmm. Die Tendenz geht ganz klar dahin, dass es immer digitaler wird. Deiner nächsten Frage zuvor zu kommen, Aber die Ausgabe der Zeit auf Papier, die wird es noch lange Zeit geben.
Weil es einfach das ist, was man kennt. Ne? Das ist so das Urprodukt.
Ja, das Urprodukt. Und das Urprodukt kann man ja auch digital durchaus lesen. Ne? Nur das Urprodukt auf Papier wird es auch noch lange gehen.
Ja, weil einfach, ja, weil es immer Leute geben wird, die es mögen, zu blättern, während sie Kaffee trinken oder.
Ne? Ja.
Ne? Genau. Rainer, du hast jetzt schon eine sehr lange Zeit bei der Zeit. Wenn du auf die 27 Jahre zurückblickst, worauf bist du persönlich am meisten stolz? Oder gibt es vielleicht auch etwas, was du anders machen würdest?
Boah. Hinterher ist man natürlich immer klüger. Aber worauf ich stolz bin, ist, dass wir hier im Haus diese Kultur haben, der Zusammenarbeit und wachsen wollen und miteinander größer werden wollen. Darauf bin ich stolz. Und dass die Zeit doch für viele Menschen, also für viele mehr Menschen als vor 27 Jahren, als ich anfing, ein Anker ist in ihrem Leben. Und dass wir in der Branche auch ein kleiner Leuchtturm sind. Nicht? Weil wir wachsen und wir produzieren, wir haben viele gute Nachrichten hier im Haus und die Branche ist ein bisschen unter Druck und da braucht es Unternehmen, die auch zeigen, geht gut.
Es funktioniert. Ne? Ja, das läuft. Genau. Was war so deine größte Herausforderung?
Meine größte Herausforderung war, als ich hier anfing und das Unternehmen in den roten Zahlen war, die Auflage nach unten ging und es keinen richtig funktionierenden Verlag gab. Das aufzubauen, dass hier Inspiration reinkommt, dass man gut zusammenarbeitet, dass wir hier im Vertrieb und im Anzeigengeschäft neue Skills, neue Leute auch aufbauen. Das war die größte Herausforderung, praktisch es zu drehen.
Ja. Da hast du bei den Menschen angefangen.
Ja.
Könnte man, ne? Das hört sich so an, ja. Ja, und was ist so die Balance für dich zwischen, ich meine, du bist sehr eingespannt in die vielen Produkte, in die vielen Events der Zeit, der Verlagsgruppe. Wie hältst du deine Balance zwischen den vielen beruflichen Verpflichtungen und für dich persönlich? Das ist ja ein sehr anspruchsvolles Umfeld, auch intellektuell, politisch anspruchsvoll.
Ja, also ich meine persönliche Balance, ich liebe den Job hier, ich mag die Menschen, die hier rumlaufen und das ist ja schon mal mehr als die halbe Miete. Ich persönlich laufe immer am Morgen an der Alster, gehe ein, zwei Mal in der Woche Tennis spielen und in den Gym.
Ja, sehr schön, Bewegung. Ja.
Ansonsten gehe ich gerne in die Oper und lese das eine oder andere Buch. Und ein paar Freunde sind mir trotz der großen Einspannung hier in den Job auch noch geblieben. Ich gerne austausche.
Schön, das hört sich gut an, dass du dir das auch erhalten hast und da auch deine Inseln hast. Ne?
Ja, last not least habe ich auch eine bezaubernde Familie.
Ja, schön. Wenn du heute dich umguckst, da wo du stehst, was ist deine Motivation? Du hast so viel erreicht. Der Verlag glänzt. Sind tolle Zustände, Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden. Was ist deine Hauptmotivation oder was ist jetzt deine Vision? Wenn du an die Zeit denkst oder also die Zeitverlagsgruppe oder auch für dich?
Ja, also ich für mich, ich werde Anfang Februar nächsten Jahres eine neue Funktion hier haben.
Ja.
Ich bin nicht mehr CEO, sondern aktiver Aufsichtsrat und Executive Advisor. Mhm. Das ist weiterhin ein Fulltime-Job.
Mhm.
Und da kann ich dann ein paar größere Themen halt stärker angehen. Und was das Haus angeht, ganz klar, dass wir weiter wachsen. Ne? Dass wir weiter wachsen. Wir haben tolle Möglichkeiten, weiter zu wachsen, weil früher hatten wir ein Produkt. Das war die Zeit auf Papier. Heute haben wir 100 Produkte. Ne? Wir sind Marktführer im Bereich Audio. Wir sind sehr stark in Social. Also wir erreichen auch ganz viele junge Leserinnen und Leser. Wir sind stark im Hochschulmarkt, in der Wissenschaft, bei Studierenden. Haben die vielen Veranstaltungen, die wir machen, also das noch alles ein bisschen stärker zu verknüpfen, die Zeit-Community noch stärker zu befruchten.
Ja, das ist eine schöne Vision, genau, weil da geht es ja auch hin, also so, sich in Communities zusammenzufinden, gemeinsam was zu machen. Wunderbar. Jetzt bist du auch ganz aktiv auf LinkedIn. Das ist ja auch eine wunderschöne Sache, aber auch eine zeitaufwendige Sache. Hm?
Och, das hält sich in Grenzen, der Zeitaufwand.
Ja. Hm? Was bedeutet dir das Engagement auf Social Media für dich, ne, auf LinkedIn?
Das macht Spaß, weil es, wie ich ja eingangs sagte, ein Journalist, und ein bisschen bin ich ja immer noch Journalist, hat viele Übertragungsmöglichkeiten. Und einer davon ist Social, und den nutze ich halt. Ne? Und wenn ich da Dinge poste, dann sind das Themen, die Zeit auch bewegen, und ich kann dann häufig auch einen Zeitartikel irgendwie unterbringen.
Ne? Ja, ja, genau. Also
ich kann dort Dinge posten, die klarstellen, wofür ich stehe. Und das sind die Werte, für die auch die Zeit steht. Und Themen aus der Zeit. Und dann ist dann noch ein Artikel in den Kommentaren dabei, der dann auch angeklickt wird. Mhm. Er stellt Produkte vor oder Errungenschaften hier aus dem Haus.
Ja, sehr schön. Also es ist ja eine Erweiterung von dem, was du tust, was ihr macht, das auch nochmal weiter mitzugeben, genau. Ja, du hattest es gerade schon angesprochen, du bist Aufsichtsrat und Executive Advisor. Wie ist das nach so einer langen Zeit, wo du ja auch die Zeitverlagsgruppe so geprägt hast, wie ist das, sich das so vorzustellen, das Steuer jetzt so zu übergeben?
Ja, ich verlasse. Das ist relativ einfach, weil der Kollege, der meinen Job dann einnimmt, den kenne ich seit 21 Jahren. Wir arbeiten sehr eng zusammen und wir werden auch fortan sehr eng zusammenarbeiten. Auch wenn er dann die Exekutive übernimmt und ich dann eher in die Beratung gehe. Ne? Das, ich würde mal sagen, eine altersgerechte Entwicklung.
Ah, sehr schön. Also die Kollegialität bleibt erhalten, das Umfeld ist noch da. Also es ist einfach nur ein anderer, setzt dich auf einen anderen Stuhl, hast ein bisschen andere Funktion, aber bist noch in dem Umfeld und irgendwo auch mittendrin und ne, bleibst dann mittendrin.
Ja. Ich habe dann hier einen Austragshäuser, ja, wie man in Bayern sagt.
Ja. Hättest du Tipps für deinen Nachfolger? Oder gibt es auch Freiheiten, die du ihm wünschst und ihm mitgeben möchtest mit auf den Weg?
Also, der braucht jetzt keine Ratschläge von mir.
Mhm.
Weil wir ja das Geschäft eh schon eine ganze Reihe Jahre zusammen machen. Ne?
Mhm.
Ne, in der Geschäftsführung, jetzt sind wir gemeinsam seit 2 Jahren und davor war er auch hier im engen Führungskreis und bin ja nicht der Diktator, der den anderen gesagt hat, wo es lang geht, sondern wir haben ja immer im Team gearbeitet und die anderen überstimmen mich auch regelmäßig, insofern.
Ja, und wenn du jetzt auf das Mediengeschäft, die Branche schaust, denkst du, dass sich da dein Blick verändern wird, wenn du nicht mehr operativ dabei bist, sondern im Aufsichtsrat? Nö. Bleibt der gleiche Blick irgendwie. Wenn du nochmals an die Anfänge bei deiner Zeit, bei der Zeit gehst, gibt es da so etwas, wo du sagst, Mensch, wenn ich das damals gewusst hätte, gibt es da so etwas, was du deinem jüngeren Ich so mitgeben würdest?
Wir haben bei der Zeit, im Zeitmagazin haben wir hinten so eine Rubrik. Da wird immer genau diese Frage gestellt. Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich mitgeben? Muss ich ein bisschen nachdenken?
Ja.
Vielleicht andere Frage.
Ja, da komm, ja, gerne. Auch noch mal so auf die letzten 27 Jahre blicken. Gibt es da so eine Anekdote oder irgendein Ereignis, was total heraussticht, was du nicht vergessen wirst?
Oh, sind noch so.
Ja, das ist noch, das sind so. Ja. Oder einfach aus dem Bauchgefühl. Es gibt vielleicht manchmal so Begegnungen oder Gespräche oder bestimmte Momente. Mensch, damals.
Aus der Anekdotenkiste jetzt, ja. Also, was ich immer bemerkenswert fand, das waren meine Begegnungen mit Helmut Schmidt. Also wirklich ein cooler Typ, ja, wirklich ein richtig cooler Typ. Ungeheuer viel weiß. Ich meine, der hat halt den ganzen Tag gelesen und sich mit klugen Leuten unterhalten. Ist auch eine Gnade, nicht? Der hat ja die 5-6 Zeitungen gelesen. Und der wusste halt ungeheuer viel. Und vor allem, wenn jemand dann über lange Zeit die Dinge einordnet, kann dann doch bessere Urteile fällen, als jemand, der mal so gerade um die Ecke kommt und aufgrund von peripheren Informationen denkt, dass er den Stein der Weisen gefunden hat. Ne? Also der alte Herr war wirklich beeindruckend. Ich erinnere mich, als ich ihn das letzte Mal traf, das war in der Flüchtlingskrise 2015, da kam gerade aus Ungarn, da hatte Frau Merkel die Grenzen geöffnet und da kamen ziemlich viele und ich sagte zu Herrn Schmidt, Herr Schmidt, das ist doch zauberhaft. Jetzt kommen die ganzen Facharbeiter, die wir brauchen. Und er guckte mich etwas an, wie man einen leicht verwirrten Menschen anschaut. Da meinte er, wenn die Facharbeiter aus Bulgarien und aus Rumänien, aus Portugal kommen, prima. Da gibt es ja ausreichend, die wir brauchen können. Das ist unsere Kultur. Wenn sie aus der Türkei kommen, wird es schon schwieriger. Das sind häufig Muslime. Wenn sie aus dem Herzen von Anatolien kommen, dann sind sie auch noch deutlich rustikaler geprägt. Dann wird es schwierig. Und wenn sie aus Afghanistan kommen und aus Syrien kommen, dann haben wir Probleme, weil die sind anders sozialisiert, vollkommen anders sozialisiert als kleine Kinder. Und die in Deutschland zu integrieren, vor allen Dingen, wenn sie in großer Zahl kommen, wird sehr, sehr schwierig. Und das stärkt die Radikalen, weil die Radikalen werden das thematisieren. Und dann sagte ich immer, Herr Schmidt, wir sind doch alle Demokraten inzwischen. Nicht? Deutschland ist doch in den 45er Jahren des letzten Jahrhunderts, sind wir doch so demokratisch. Und dann guckte er mich an und meinte, Herr Esser, ich würde nicht für alle meine Landsleute meine Hand ins Feuer legen. Beiden hatte er recht, der alte Herr. Ungezügelte Einreise von Menschen aus anderen Kulturen bereitet große Probleme bei der Integration. Und was die Demokratie, Freundlichkeit gewisser Teile in der Bevölkerung angeht, ist auch nicht so allerbestens steppt. Ne? Demokratie, ne? Diese das fürchterliche, manchmal ist es so langsam und dieses Suchen nach Kompromissen und das Streiten und so, bis dann mal eine Lösung da ist, das ist halt mühsam, ne? In der Demokratie. Nur in der Demokratie gibt es Checks and Balances. In der Demokratie gibt es keinen Holocaust. Ja? Da gibt es keine Konzentrationslager. Da gibt es nicht irgendwie irre Kriege, die irgendwo geführt werden. Nicht? Sondern da werden die Herrschaften, die da dann irgendwie ein bisschen merkwürdig sind, die werden dann halt abgewählt.
Ja, ganz.
Das ist der Vorteil.
Ja, interessant, dass auch damals schon, also wenn ich so zurückblicke, kommen mir radikale Gruppen gar nicht so präsent vor, ne? Dass der Helmut Schmidt die irgendwie so auf dem Radar hatte, ist sehr interessant. Kommen wir doch nochmal auf das jüngere Ich zurück. Gibt es einen Tipp, gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich sagen möchtest?
Ach so, ich dachte, du hättest die Frage vergessen.
Nee, die habe ich nicht vergessen. Das ist nämlich jetzt die vorletzte Frage und dann kommt die letzte Frage.
Ja. Ja, für den jüngeren Ich würde ich sagen, ein bisschen mehr Geduld.
Mhm.
Bisschen mehr Geduld ist sicherlich gut. Bisschen mehr Selbstbewusstsein. Manchmal ein bisschen mehr Diplomatie.
Ja, schön. Ja, sind schön. Kann ich sehr nachempfinden, ja. Könnte ich meinem jüngeren Ich auch geben, definitiv. Ja, sehr, sehr schön. Rainer, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wenn du die Zeit in einem Satz beschreiben müsstest, welcher wäre das?
Manchmal gibt es ja die Frage, man soll das, so ein Tier, ne? Man soll ein Tier. Und wenn du mich nach einem Tier fragen würdest, dann wäre ich ganz klar beim Delfin, ja?
Ah, schön.
Weil der Delfin ist intelligent, der ist fröhlich, der ist gerne in Schwärmen unterwegs. Die helfen sich, die Delfine, die helfen auch den Menschen, die in Not geraten, ne? Und spielen gerne zusammen. Ich glaube, die Zeit hätte viel mit dem Delfin gemein.
Sehr schön. Schönes Bild. Sehr, sehr schön. Ja, das hört sich gut an. So fröhlich und zu integrierend, zusammenarbeitend. Also es ist... Hört sich sehr gut an, so wie Menschen gerne leben und arbeiten möchten. Gewertschätzt, ja. Mit Freude, mit Spaß, mit Sinn, mit starken Werten. Sehr, sehr schön. Ja, da hast du was Tolles auch gebaut und kannst du sehr stolz auf dich sein.
Das ist sehr lieb von dir, aber zum Gesamtbild gehört natürlich, ich habe wunderbare Kollegen hier, ne? Also ein Nachfolger hier im Amt, der Nils von der Kall, der ist ein zauberhafter Kollege. Der Chefredakteur, die beiden Chefredakteure, Giovanni Di Lorenzo, Jochen Egener, ja. Mein Kollege Christian Röttger, also wir sind hier ein sehr gutes Führungsteam. Ne? Mhm. Und ich konnte da ein paar Impulse setzen.
Mhm.
Aber es ist schon ein Gemeinschaftswerk hier.
Ja, klar. Starke Gemeinschaft, ne, mit 1400 Mitarbeitern. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Gut. Rainer, dann sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für die Einblicke in deine Arbeit und auch in die Kultur der Zeitverlagsgruppe. Ich wünsche dir für deine neue Aufgabe alles Gute, weiterhin viel Erfolg, weiterhin viel Spaß und weiterhin auch genauso viel Zukunftsmut und Zuversicht und Innovationskraft, wie ihr das bisher auch ausgestrahlt habt und auch umgesetzt habt.
Danke, danke Simone. Ich werde mein Bestes geben.
Sehr schön. Wunderbar. Danke, Rainer.
Okay, servus. Servus.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.